Gemeinde, ich grüße Sie herzlich zum Gottesdienst am Palmsonntag, am Palmsonntag. Vielleicht haben Sie vorhin gedacht, die Küsterin hat das erste Lied falsch angeschlagen. Aber als die Orgel spielte, merkten Sie, dass die Nummer stimmt. Tochter Zion ist ein ungewohnter Anfang in der Passionszeit. Aber mit Lobrufen und Gesang, vielleicht auch mit ganz ähnlichen Worten, wie wir gesungen haben, wurde Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem begrüßt. Siehe, der König kommt zu uns. Das Friedensreich Davids schien nahe. Der Gesalbte aus seinem Haus, der Messias, kam in die heilige Stadt. Doch die Geschichte, die damit begann, war nicht wie erwartet. Das letzte Mal mit den Jüngern, die Gefangennahme und Verurteilung Jesu, die Hinrichtung am Kreuz, das sind Zeichen und Mahnmal erst des Leidens, dann des Sieges. Und nun gehen wir in die Karwoche und gedenken in mehreren Gottesdiensten dieses Weges, den Jesus für uns ging. Der Wochenspruch verknüpft diesen Weg mit dem Beginn der Passionszeit, mit unserem Radiogottesdienst hier aus der obersten Stadtkirche. Er steht im Johannesevangelium im 3. Kapitel in den Versen 14 und 15. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Lassen Sie uns im Wechsel den Psalm beten. Er steht unter der Nummer 732, 1 und 2 im Gesangbuch. Gott segne uns diesen Gottesdienst.
Gib mir bis an die Kehle. Ich habe mich müde geschrien. Mein Hals ist heiser. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich. Amen. Herr, wir sind an dir schuldig geworden. Immer wieder zweifeln wir an deinem Wort des Lebens. Wir sehen uns von Tod bedroht und ersticken an seiner vermeintlichen Übermacht. Wir hoffen auf dich und warten darauf, dass du uns erlöst. Dabei hast du das längst getan. Wir sehnen dein Kommen herbei und übersehen, dass du mitten unter uns lebst. Wir halten unser Leiden für wichtiger und vergessen, dass du für uns gelitten hast, um uns das ewige Leben zu eröffnen. Vergib uns all das, Herr, und erbarme dich unser.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Hört das Wort von der Gnade Gottes. Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Lasst uns beten. Ewiger Gott, du hast uns in deinen Dienst berufen, dass wir dir folgen wie Jünger ihrem Herrn. Öffne unsere Ohren für das Schreien der Elenden, unsere Augen für das Leiden unserer Nächsten und unsere Herzen für deine Gegenwart, in der das Leben blüht und die Frucht der Gerechtigkeit trägt. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Der Christushymnus im 2. Kapitel des Philipperbriefes singt von der Erniedrigung und Erhöhung unseres Herrn Jesus Christus. Weil er durch sein Leid die Menschheit von aller Sünde befreit hat, darum sollen alle Menschen auf Erden sich vor ihm verneigen. Er ist der Herr, er ist der Richter, der kommen wird, um über uns das Urteil zu fällen. Ihn wollen wir loben in der Gemeinde der Gerechten. Gerecht geworden durch seinen Tod. Die Epistellesung für den Palmsonntag steht im Philipperbrief im Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.
Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, haben Sie schon einmal die Erfahrung gemacht, dass jemand für Sie betet? Für andere beten, das ist uns aufgetragen. Aber immer dann, wenn mir in der Vergangenheit jemand anbot, ich bete für Sie, dann war ich doch irgendwie immer ein bisschen beschämt. Es ist nicht einfach, das anzunehmen. Aber ich habe im Lauf der Jahre gelernt, wie viel Kraft mir das selber gibt, zu wissen, dass meine Anliegen auch von anderen vor Gott getragen werden. Und so oft ich auf Reisen war und andere Kirchen besucht habe in anderen Ländern, oft auch armen Ländern, und gefragt habe, was können wir für euch tun? Dann war kein einziges Mal die Antwort, wir brauchen ein Programm, das dieses und jenes erfüllt. Wir brauchen Stellen, wir brauchen Autos, wir brauchen Finanzunterstützung. Sondern immer und unweigerlich war die Antwort, betet für uns. Und vielleicht kam dann nach ein paar Tagen auch gemeinsamen Gebets doch eine Idee auf, wie man etwas tatkräftiger noch helfen könne. Aber ohne das Gebet versprach das alles keinen Segen. Und wenn Sie nicht genau wissen, ob jemand schon für Sie gebetet hat, dann darf ich Sie beruhigen. Ja, es hat längst jemand für Sie gebetet, nämlich Jesus selbst. Wir haben einen Predigttext heute aus dem Johannesevangelium. Und das Johannesevangelium ist anders als die anderen drei. Nicht nur, weil uns die Bibelwissenschaft sagt, dass es recht selbstständig entstanden sei, aufgrund einer eigenen Gemeindetradition, auch Jahre nach den drei anderen Evangelien. Nein, vor allem ist es ganz anders aufgebaut als die anderen drei Evangelien. Eigentlich bereitet Johannes von Anfang an die Passionsgeschichte vor. Und wenn man alles nimmt von dem Beschluss, dass Jesus getötet werden solle, bis hin zur Kreuzigung, dann umfasst allein dieser engere Teil der Passionsgeschichte etwas mehr als die Hälfte des Evangeliums, das an sich sonst gar nicht kurz ist. Was bei Johannes anders ist, ist zum Beispiel, dass da keine Einsetzung des Abendmahls erfolgt. In wenigen dürren Versen wird vom letzten Mal berichtet und sehr ausführlich dann vom Zeichen der Fußwaschung. Aber die Einsetzung des Abendmahls ist heute nicht das Thema. Das ist am Gründonnerstag dran. Aber nach diesem letzten Mal geht es anders weiter als bei den anderen Evangelisten. Nach dem Zeichen der Fußwaschung kommen die sogenannten Abschiedsreden über mehrere Kapitel. Abschiedsreden, in denen Jesus noch einmal groß die Lehre entfaltet vom erhöhten Christus, von dem, der verherrlicht werden muss und verherrlicht wird und der die Herrschaft im Himmel antritt, der denen, die ihm auf Erden folgten, verspricht, dass sie ihn wiedersehen werden. Euer Herz hat nun Traurigkeit, aber ihr sollt euch freuen. Ich will euch wiedersehen, ihr sollt euch freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Ein kleiner von vielen bekannten Versen aus diesen Abschiedsreden. Die hält er weder bei Markus noch bei Lukas noch bei Matthäus. Aber noch etwas ist anders, nämlich das Gebet. Bei den sogenannten Synoptikern, also den anderen drei Evangelien, da ist das Gebet das im Garten Gethsemane. Herr, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Bei Johannes ist das Gebet ein völlig anderes. Er bittet nicht darum, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Man könnte fast sagen, im Gegenteil. Das sogenannte hohepriesterliche Gebet, 20 Verse lang, das ganze 17. Kapitel. Als Predigttext heute die Verse 1 und 8 aus diesem 17. Kapitel. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Wie gesagt, das Gebet ist länger. Und direkt nach diesem hohepriesterlichen Gebet folgt die Gefangennahme, der Prozess, die Kreuzigung. Jesus steht an einem Wendepunkt seines Lebens, aber hier sieht er offenbar klar, was geschehen wird. Und es ist schon alles vollbracht, so wie er an dieser Stelle sagt. Das Werk ist vollendet, das ihm auf Erden gegeben ist. Es folgt nur noch die Verherrlichung, Gefangennahme, Prozess und Kreuzigung. Im Kreuz die Herrlichkeit Gottes zu sehen, das ist in der Tat in der Christenheit eine eher späte Entwicklung. Selbst in den römischen Katakomben des 4. Jahrhunderts findet man kein Kreuz, jedenfalls keines aus dieser Zeit, sondern das Bild des guten Hirten. Das Kreuz als Triumphsymbol ist eigentlich eine spätere Theologie und sie geht auf Johannes zurück. Die Verherrlichung Christi in der Passionsgeschichte. Aber schauen wir einmal genauer auf dieses Gebet. Warum wird es hohepriesterlich genannt? Das steht nicht im Text, sondern das hat die Lutherbibel und andere Bibelausgaben dann letztlich übernommen aus dem Hebräerbrief. Christus als Hohepriester. Dieses Gebet ist eines, das einen verwirren kann, wenn man von der Lehre der Dreifaltigkeit herkommt. Der Ewige betet zum Ewigen. Christus bittet darum, so verherrlicht zu werden, wie er vor Anbeginn der Zeiten schon war, bevor die Erde überhaupt entstand. Führt Gott da ein Zwiegespräch in zwei Personen mit sich? Das ist schwer zu durchschauen. Und Sie wissen, dass andere Religionen oft das Christentum eben nicht als eine Ein-Gott-Religion, als monotheistisch ansehen, weil wir eben Gott in drei verschiedenen Sichtweisen, Seinsweisen, Darstellungsweisen für uns annehmen. Und das wird besonders deutlich an solchen biblischen Stellen, wo Jesus zum Vater spricht. Und im Übrigen hat er gerade zwei Kapitel vorher die Aussendung des Geistes prophezeit. Ein inneres Zwiegespräch, über das manche Christen sogar Witze machen können, nicht über dieses Gebet. Sie kennen ja diese Gespräche, wo man sagt, ein Amerikaner, ein Franzose und ein Deutscher sitzen im Zugabteil oder sonst wo. Oder ein Rabbi, ein Pfarrer und ein Handwerker. Und dann fragt man sich, was wird aus dieser Konstruktion? Einer meiner katholischen Lieblingswitze, und in der Tat kein antikatholischer, sondern innerkatholischer Witz, beginnt mit einem ähnlichen Setting. Gott Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist sitzen zusammen und beratschlagen über ihren jährlichen Betriebsausflug. Wo fahren wir denn dies Jahr mal hin? Ja, sagt Gott Vater, ich kenne das ja eigentlich schon alles. Also sucht ihr das mal aus. Ja, der Heilige Geist sagt, Jerusalem ist doch schön. Jesus sagt, nee, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Sagt Jesus, wie wär's denn mit Rom? Und der Heilige Geist sagt, Rom ist gut, da war ich noch nie. Aber die Frage dieses Drittgesprächs untereinander, das ist eben auch ein Witz, der ein bisschen die Trinitätslehre aufs Korn nimmt. Kann denn Gott mit sich selber streiten? Kann Christus denn hier den Vater bitten oder ist das nicht an sich überflüssig? Ist dieses Gebet nicht von vornherein erfüllt oder dürfen wir nur einen Blick darauf werfen, wie Gott mit sich selbst beratschlagt, was zu tun ist? Der Verherrlichte, der Gesandte Christus, der hat alles erfüllt, was zu tun war. Und genau darum gehört an diese Stelle dieses Gebet. Genau darum ist es Zeit, noch einmal innezuhalten, bevor es ans Ende geht. An Wendepunkten im Leben beten viele Menschen. Welchen Beruf soll ich ergreifen? Soll ich wirklich diesen Menschen heiraten? Herr, was wird aus mir, wenn meine Eltern sterben? Was wird aus uns, wenn die Kinder ausziehen? Was wird, wenn ich eine neue Stelle suche, finde und antrete? Es gibt viele Wendepunkte im Leben und im Gebet sind sie gut begleitet. Ein solcher Wendepunkt, der liegt hier vor Jesus. Aber was er da sagt, was er überlegt, was er getan hat, das hat ewige Bedeutung. Er sagt, ihm seien Menschen gegeben. Interessanterweise sagt er weder einige noch alle. Aber ihm seien Menschen gegeben und die sollen erkennen, dass er der Gesandte Gottes ist. Er, Christus. Und darin, in dieser Erkenntnis allein, liegt das ewige Leben. Ich habe ziemlich viele Beerdigungen zu machen in dieser Gemeinde und brauche immer wieder einmal neue Worte und auch neue Gedanken zum Thema des ewigen Lebens. Am Grab sage ich normalerweise als erstes den Bibelvers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht sterben, sondern das ewige Leben haben. Alle, die an ihn glauben. Alle, die erkennen, dass Christus der Herr ist, sollen das ewige Leben haben. Das wird auch in diesem Gebet bekräftigt. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn das so einfach wäre, dann müsste man es vielleicht nicht unbedingt betonen. Christus, der von Ewigkeit her gesandt ist zu uns Menschen. Und genau darum ist der Passionsweg, der kommt, bei Johannes eben nicht leiden, sondern ist der krönende Abschluss. Dieses Gebet wird bereits in Jerusalem gesprochen. Auch Johannes hat den Einzug nach Jerusalem auch mit den Tochter Zion freue dich rufen. Jesus wird empfangen als König, aber als erhoffter irdischer König, der das Friedensreich aufrichten werde, der Rom, die Besatzer, vertreiben wird und der den jüdischen Staat aufrichtet. Diese Hoffnung erweist sich von innerhalb nur einer Woche als nicht gerechtfertigt. Hätte er dieses hohe priesterliche Gebet doch im Tempel oder zumindest öffentlich auf der Straße gesprochen, so wäre den Menschen vielleicht damals schon bewusst geworden, dass es nicht um die irdische Herrschaft ging, sondern um die himmlische Herrschaft. Dass Christus klar auf dem Weg zu seinem Thron war, um verherrlicht zu werden, nicht nur von den Menschen, sondern von Gott selbst. Gott schafft sich in seinem Gesandten ein eigenes Bild der Herrlichkeit, das wir erkennen können. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Und die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Das ist alles, was zu tun bleibt. Alles, was damals zu tun war und auch heute uns aufgetragen ist. Das Wort Gottes, wie es unter uns lebendig ist durch Jesus Christus. Das Wort Gottes, wie es uns gesagt ist, in ihm und durch ihn. Anzunehmen. Denn alles andere ist gegeben. Wir sind Christus in die Hand gegeben, dass er uns lehre. Und unsere Entscheidung ist, ob wir dieses Wort annehmen als wahr. Ob wir in Christus den Gesandten Gottes und damit Gott selbst erkennen. Denn er ist die Tür. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben und darin für uns das ewige Leben. Und darum freue ich mich, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt vor der Leidensgeschichte noch einmal gebetet hat. Nicht darum, dass der Kelch an ihm vorübergehe, sondern darum, dass wir durch ihn Rettung finden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Die Veranstaltungen der kommenden Woche sind ziemlich zahlreich. Das ist so. in der Karwoche. Am Eingang liegt darum ein DIN A5 Zettel, wo zumindest alle Gottesdienste der Woche draufstehen. Der nächste am Gründonnerstag, am Karfreitag, dann gleich zwei. Karsamstag, die Osternacht, Ostersonntag, Ostermontag. Das alles steht einzeln drauf, deswegen lese ich die genauen Termine und wer, wo, wann alles nicht vor. Nehmen Sie sich einfach so einen Zettel mit.
Im Blick auf die auf dem Zettel genannten Termine noch eine kleine Ergänzung zu dem, was wir am Ostermontag auf dem Auferstehungsweg erleben können. Es ist gedacht, dass wir nicht nur die Texte lesen und die Bilder anschauen und dann nochmal eine Verknüpfung suchen mit unseren Sinnen, mit dem Hören, mit dem Sehen, dem Tasten und dem Schmecken, dabei den Ort dieses Iserlohner Stadtwalles, die Natur mit einbeziehen und die Verknüpfung suchen, wie wir das Zeichen Jesu in unserer Gegenwart für uns wahrnehmen und so den Weg des Vertrauens gehen können. Also herzliche Einladung, den Auferstehungsweg zu begehen und sich, wenn Sie das möchten, auch anzumelden. Das steht jetzt auch nicht auf dem Zettel, ist aber hilfreich, was die Essensebene anbelangt. Also am besten bei mir, telefonisch oder per Mail, damit wir wissen, wer da mit auf den Weg gehen wird. Wir werden bis zum Waldheim des CVJM gehen. Zweiter Punkt in dieser Karwoche, ein Nachbarschaftstermin gewissermaßen. Unten, wenn Sie also die Treppe zur Bauernkirche runtergehen, in dem Fachwerkhaus, eröffnet am Donnerstag um 17 Uhr der Bürgerverein Iserlohner Südstadt sein neues Quartiersbüro, den Bürgerraum Südliche Innenstadt. Sie wissen, dass wir sehr stark da mit Menschen aus dem Bereich vom Fliedner Berufskolleg und Terstegenhaus verknüpft sind und dass wir versuchen, eine Bindegliedebene zur Stadt zu eröffnen. Besonders auch mit dem Projekt der Südstadtgärten, die nun endlich umgesetzt werden und an den Start gehen sollen. Das wird auch noch mal näher dargestellt an diesem Eröffnungstermin. Wenn Sie also Interesse haben, lade ich Sie herzlich ein, am Donnerstag um 17 Uhr in dieses Bürgerbüro.
Das Checkpoint lädt alle Jugendlichen herzlich dazu ein, die Osternacht auf eine ganz besondere Art und Weise mitzufeiern. Wir werden nämlich die ganze Nacht von Karsamstag bis Ostersonntag durchmachen. Wir werden viel essen, sicherlich, Lobpreiszeiten haben, Andachten hören. Eine Nachtwanderung ist auch geplant hin zum Danzturm, um dann dort den Sonnenaufgang zu sehen. Genau, das ist die Osternacht, da kann man sich anmelden, einfach Natascha oder mich ansprechen. Wir geben Ihnen dann, euch dann die noch weitere Informationen.
Der April ist wieder Tischlein-Deck-Dich-Zeit. Wenn Sie gerne gut essen, wenn Sie gerne in netter Gesellschaft gut essen und dabei wenig Arbeit haben wollen, dann wäre das vielleicht etwas für Sie. Hinten am Ausgang liegen Einladungskarten. Wer noch nicht weiß, was das ist, kann sich gerne bei mir und einigen anderen, die in der Gemeinde das schon mitgemacht haben, erkundigen. Am 24. April findet Tischlein deck dich statt. Die Anmeldefrist ist der 15. April, also kurz nach Ende der Osterferien. Wir laden immer zu einem bestimmten Thema ein, was aber jetzt noch nicht verraten wird. Und wir glauben, dass wir ein ganz schönes Thema ausgesucht haben. Lassen Sie sich herzlich einladen.
Dann singen wir noch die 7. Strophe des angefangenen Lieds. Der Gemeinde sind die folgenden Amtshandlungen mitzuteilen. Evangelisch getauft wurde Merima Mujkić. Zwei Bestattungen, kirchlich bestattet wurde Aslan Ismail, zuletzt Weidenstraße, gestorben im Alter von 59 Jahren. Und Günther Luis, zuletzt wohnhaft in Münster, aber um ehrlich zu sein, nur 9 Tage lang, im Alter von 80 Jahren. Zu einer dieser beiden Beerdigungen würde ich gerne etwas sagen. Jede Beerdigung ist etwas Besonderes und nimmt den ganzen Menschen seine Würde und sein Leben in den Blick und stellt dieses Leben in das Licht Gottes. Ich habe in diesem Fall beide Beerdigungen gehabt und Ismail Aslan war der erste Muslim, den ich je beerdigt habe. Die gesamte Familie ist evangelisch. Er selbst hat sich zwar nie dem christlichen Glauben zugewandt, aber er hat den seinen auch nicht gelebt. Zwar sagt Jesus einmal, lasst die Toten ihre Toten begraben, aber es gibt auch die gegenteiligen Aufträge. Eigentlich sollen wir niemanden beerdigen, der nicht selbst evangelisch ist. Einzige Ausnahme, wenn das seelsorglich geboten erscheint. Das war es hier sicher, aber glauben Sie mir, als evangelischer Pfarrer inmitten einer komplett deutschen Gemeinde zu stehen und einen türkischen Muslim zu beerdigen, das war nicht nur neu, sondern in vielerlei Hinsicht eine ungewohnte Anforderung. Aber ich glaube, dass wir auch diesen Dienst unseren Nächsten schuldig sind. Und die Nächsten sind nicht nur Christinnen und Christen, denn so sagt Jesus auch einmal, so tun auch die Zöllner. Die Kollekte am letzten Sonntag betrug 371,09 € und soll, wie in der letzten Woche abgekündigt, heftig auf den Klingelbeutel und den Kollektenzweck aufgeteilt werden. Die Kollekte des heutigen Sonntags ist eine vom Presbyterium festgelegte und bestimmt für die Altenheimseelsorge in der Gemeinde. Und dass auch diesen Sonntag Kirchcafé ist, wissen alle, die öfter hier sind, gleich im Anschluss nach dem Gottesdienst, gegenüber im Lutherhaus. Und nun lassen Sie uns gemeinsam Fürbitte halten. Ich sage von hier noch an, also wir gehen natürlich gleich nach vorne, dass wir in der Fürbitte einen Gebetsruf haben, der ist nicht angeschlagen, weil der Text nur ist, Herr, erbarme dich, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Auf die folgende und wahrscheinlich den meisten bekannte Melodie, die wir jetzt erst einmal hören. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast unter uns gelebt und Menschen um dich gesammelt. In deine Hand sind auch wir gegeben. Wir bitten dich, lehre uns auch heute dein Wort, damit wir deine Herrlichkeit erkennen. Wir rufen zu dir.
Jesus, du hast darum gebetet, dass wir alle eins seien. Darum bringen wir vor dich die Christinnen und Christen in aller Welt, besonders in unseren Partnergemeinden in Novo, Berlin und im Kongo. Wir rufen zu dir.
So wie du verherrlicht bist vor dem Vater, wollen auch wir dich verherrlichen. Lass alle Menschen, die deine Herrlichkeit noch nicht erkannt haben, erkennen, dass du der Herr bist, damit sie das ewige Leben haben. Wir rufen zu dir.
Wir bitten dich aber auch für die, denen der Tod den Blick auf das Leben verstellt hat. Sei mit den Familien der Opfer des Flugzeugabsturzes, die wir nicht verstehen können, warum dieses unendliche Leid geschah.
Wir rufen zu dir. Und wir bitten dich auch für die, die dein Wort des Lebens missachten. Führe sie auf deinen Weg, dass sie nicht anderen den Tod bringen, sondern mit dir und uns das ewige Leben haben. Wir rufen zu dir. So wie du zum Vater gebetet hast, beten auch wir mit deinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. An dieser Stelle herzlichen Dank an Christoph Ramp, der heute die Orgel gespielt hat, nicht nur für das fulminante Nachspiel, sondern für den ganzen Dienst. Vielen Dank. Applaus